Radioaktiv Spätlese, das Seniorenmagazin.
Von Senioren, aber nicht nur für Senioren.
Immer sonntags um 18 Uhr. Hören Sie doch mal rein.
Hallo, hier ist wieder Radioaktiv mit dem Seniorenmagazin Spätlese. Durch die kommende Stunde begleitet Sie Jens-Peter Groth. Schön, dass Sie dabei sind. Wir beginnen die Sendung wie immer lyrisch. Diesmal wird der Koffer gepackt. Mit Ayurveda durch das Jahr, heißt es heute wieder. Die zertifizierte Ayurveda-Köchin Silke Schauer hat Tipps für den Herbst. Unsere sonntägliche Geschichte stiftet der Hannoveraner Journalist und Autor Imre Grimm. Außerdem erinnern wir an den berühmten Springer-Mitbürger Heinrich Göbel. Um einen alten Brauch kümmert sich heute noch einmal unser Ostpreuße vom Dienst Manfred Arendt. Heute erfahren wir etwas über den Polterabend. Und wir sagen Ihnen, ob und in welcher Intensität die Vogelfütterung in der kalten Jahreszeit sinnvoll ist. Zu guter Letzt haben wir noch einen Tipp für Verbraucher im Gepäck. Wir wünschen gute Unterhaltung. Was wird bei Ihnen alles eingepackt, wenn Sie auf Reisen gehen? Wie sich im Laufe der Zeit der Kofferinhalt verändert, damit beschäftigt sich unser heutiges Gedicht »Alles, was mich glücklich macht«. Es liest Christiane Meyer.
Auf Urlaubsreisen war ich einst bedacht, stets einzupacken, was mich glücklich macht. Nen Lippenstift, Rouge und ne Puderdose, die Düfte nach Lavendel und nach Rose. Auch Cremetöpfchen für den Tag und für die Nacht. Ganz einfach alles, was mich glücklich macht. Dazu Kleider luftig, leicht und bunt. Tief ausgeschnitten, mal spitz, mal rund. Auch seidene Hemdchen für die Nacht. Ganz einfach alles, was mich glücklich macht. Heute sieht mein Kofferinhalt anders aus. Die Schönheitsmittel lasse ich längst zu Haus. Nicht Brauenstift und Puderdose, nein, die wollene dicke Hose, Arthrosensalbe, Franzbranntwein, die packe ich jetzt in meinen Koffer ein. Und dazu Kniewärmer für die Nacht, ganz einfach alles, was mich glücklich macht. Dazu Tabletten, Tröpfchen, Rheumamittel, gegen die Kälte warme Kittel, ein Döschen fürs Gebiss bei Nacht, einfach alles, was mich glücklich macht. Auch Gummistrümpfe, Cookie Dent, die Augensalbe, wenn's mal brennt, die Wärmflasche für das Bett bei Nacht, ganz einfach alles, was mir Freude macht. So hab in vielen Lebensjahren ich einen Wandel nun erfahren, doch heut noch bin ich stets bedacht, einzupacken, was mich glücklich macht.
Thank you. Welches der 100 Hemden sollst du heute tragen? Fragst du dich ratlos vor deinem Kleiderschrank? Da gibt's einen Tipp für solche schlimmen Lebenslagen. Denn zu viel Auswahl macht uns einfach krank. Mit einem Lächeln ist man immer gut gekleidet. Und darum geh nie ohne Lächeln aus dem Haus. Um so ein Lächeln wird man überall beneidet. Und mit einem Lächeln sieht man einfach besser aus. Das enge Prada-Kleid, es will nicht passen. Du sagst, du sähst wie eine Presswurst aus. Diesen Designer-Quatsch, den kann man einfach lassen. Komm, mach das Fenster auf und schmeiß den Fummel raus. Mit einem Lächeln ist man immer gut gekleidet, weil so ein Lächeln andere Menschen fasziniert. Es ist das, was dich von anderen unterscheidet. Drum pass gut auf, dass deinem Lächeln nichts passiert. Erwischt dich deine Frau mal in Flagranti, für Erklärung ist es viel zu spät. Klamotten werden jetzt gut und zwar Avanti. Es gibt nur eins, was dir noch zur Verfügung steht. Nur mit einem Lächeln bist du jetzt noch gut gekleidet. Nur mit einem Lächeln siehst du jetzt noch prima aus. Auch wenn man dich um diese Lage nicht beneidet. Mit einem Lächeln kommst du hier noch halbwegs raus. Deine Winkel nicht so hängen, mach doch nicht so ein riesiges Gesicht. Ja, andere haben ja Geld, vielleicht um Längen. Worauf es ankommt, das kriegt man dafür nicht. Everybody now! Mit einem Lächeln ist man immer gut gekleidet. Und darum geh nie ohne Lächeln aus dem Haus. Um so ein Lächeln wird man überall beneidet. Es ist das, was dich von anderen unterscheidet. Mit einem Lächeln ist man immer gut gekleidet. Und mit einem Lächeln sieht man einfach besser aus.
Wir setzen heute unsere Reihe mit Ayurveda durch das Jahr fort. Auskunft gibt uns wieder die ganzheitliche Ayurveda-Gesundheits- und Ernährungsberaterin und zertifizierte Ayurveda-Köchin Silke Schauer aus Bad Pyrmont. Diesmal geht es um das Herbstthema Vata reduzieren.
Vata ist ja die Bioenergie, die aus Luft und Äther besteht, aus ayurvedischer Sicht. Und draußen jetzt merken wir ja, es ist kalt, es kommt Wind und mit dem Herbst steigt das Vata in der Jahreszeit. Und dann kommen die Eigenschaften kühl, trocken und rau. Also alles, was so die Herbststürme mit sich bringen. Und wir haben ja schon drüber gesprochen, dass der Ayurveda immer die Elemente ausgleicht. Das heißt, wenn wir jetzt vorherrschend draußen Luft und Äther haben, müssen wir das mit Feuer und Wasser und Erde ausgleichen. Da sagt dann der Ayurveda, und das haben uns unsere Eltern gesagt, unsere Großmütter, dass wir Wärme brauchen. Wir müssen uns jetzt wirklich warm anziehen, wir müssen warm trinken. Also das Softgetränk mit Eiswürfeln ist jetzt ein absolutes No-Go. Oder der kalte Salat ist jetzt nicht so dienlich wie eine schöne warme Suppe, ein schönes warmes Curry, gedünstetes Gemüse. Also es muss jetzt warm und leicht verdaulich sein. Nicht nur, dass wir uns so anziehen, sondern auch, dass wir uns innerlich wärmen mit viel warmen Getränken und gerne auch mit scharfen Gewürzen, denn die haben ja auch das Feuer in sich.
Dazu passt auch die nahende Weihnachtsbäckerei, wo Zimt, Anis, Ingwer und Kardamom Verwendung finden. Gewürze, die unser inneres Feuer ankurbeln, sagt Schauer.
Das ist also eine ganz wichtige Maßnahme, die wir jetzt auf allen Ebenen beachten müssen. Jetzt haben wir mit der Wärme ausgeglichen, mit der Feuchtigkeit, mit den warmen Getränken und warmen Suppen. Aber was ist denn jetzt mit der Erde? Aus ayurvedischer Sicht wären jetzt alle Wurzelgemüse hervorragend, mit denen wir uns gut erden können. Also die Pastinakensuppe, die Möhrensuppe, rote Beete, alles was wir jetzt hier an erdigen Gemüsesorten haben, die können uns richtig in die Kraft bringen jetzt für den kommenden Winter und uns auch jetzt aus ayurvedischer Sicht vor der Erkältung schützen.
Der Ayurveda teilt nicht nur die Jahreszeiten in die drei Lebensenergien Vata, Pitta und Kapha ein, sondern auch die Lebensabschnitte.
Die Kleinkinder, die haben ganz viel Kapha. Also das sieht man auch so an den schönen pummeligen Ärmchen, so die Babys. Und später sind sie dann ganz viel verschleimt. Da ist also ganz viel Wasser- und Erdelement da. Je älter wir werden, desto mehr kommen wir in die Pitta-Zeit, in diese Schaffenszeit. Also in der Mitte des Lebens schaffen wir ja ganz, ganz viel und leisten am meisten. Und je älter wir werden, desto mehr kommt auch da das Vata. Das heißt, gerade ältere Menschen haben jetzt nicht nur das äußere Vata von der Jahreszeit, sondern auch das innerliche Vata. Je älter wir werden, wird die Haut trocken. Sie wird dünnhäutiger, ja. Und dann kommen die Osteoporose-Erkrankungen. Das ist so banal, das jetzt klingt, aber in diesen einfachen Mechanismen denkt der Ayurveda nun mal. Auch da ist das Element Luft und Äther dazu gekommen, ja. Die Knochen werden brüchig. Uns wird immer feinstofflicher. Also das Alter bringt viel Vata mit sich. Und wir merken das auch selber. Mit 30, 40 konnte ich andere Sachen verdauen als mit 60, 70 oder 80. Da ist mein Verdauungssystem, da ist immer mehr Wind und Luft im ganzen System. Und da ist es umso wichtiger, dass wir uns jetzt hier mit warmer Kost, mit leicht verdaulicher Kost ernähren und wirklich nähren und auf allen Ebenen warm halten.
Also, auch aus ayurvedischer Sicht heißt es jetzt, warm anziehen, kombiniert mit dem Aufwärmen von innen, womit weniger das einheizende Schnäpschen gemeint ist, als vielmehr die heiße, am besten scharfe Suppe. Wir sprachen mit der zertifizierten Ayurveda-Köchin Silke Schauer aus Bad Pyrmont.
Da bist du nun wieder, du Maler, du Herbst, der du Wald und Flur so malerisch färbst. Du machst dich zum Narren bei Menschen und Tieren, weil du glaubst, du musst dauernd den Wald renovieren. Durch Felder und Wiesen, da sieht man dich hasten, mit Bürsten und Besen und Pinseln und Quasten. Und pflegt meine Liebe in lauschigen Büschen, funkst du immer mit deinem Pinsel dazwischen. Das Baden im Freien kann niemand mehr reizen. In dumpfer Verzweiflung beginnt man zu heizen. Beim ersten Versuch wird's im Zimmer gleich duster. Der Ofen ist völlig verstopft und jetzt ruste. Am Morgen schläft man in himmlischen Frieden, denn die Vögel verziehen sich zum Glück in den Süden. Kranich und Möwe, Amsel und Spatz. Endlich ist auf dem Balkon wieder Platz. Manch Muttchen pilgert in Nebel und Regen, zum Friedhof, die Gräber der Lieben zu pflegen, hantiert behende mit Harken und Kannen und bedeckt den Tod mit Bergen von Tannen, damit er den Winter schön warm übersteht. Dazu ist es jetzt vielleicht etwas zu spät. Man sieht Autofahrer den Hammer ergreifen, sie schlagen geduldig die Spikes in den Reifen und nachher sagt die Gattin, als wenn es ein Witz ist, du da unten im Gummi, da steckt ja was Spitzes. Und der Herbst streicht pinselnd durch die Natur. Streich doch lieber bei mir zu Hause den Flur. O Herbst, der in nächtlichen Stürmen du tobst. Du bringst Äpfel und anderes billiges Obst. Du bringst den Nebel, du bringst auch den Niesel. Und der feine Mann tankt wieder Heizöl statt Diesel. Du bringst das Rheuma, denn überall zieht es. Und so bringst du uns auch eine satte Bronchitis. Mit dem letzten Husten ruf ich dir zu. Goldener Herbst, ein schöner Pinsel bist du.
Wer verheiratet ist oder war, der hat bestimmt auch schon mal eine Zeit als sogenannter Strohwitwer verbracht. Diesen Zustand hat der 1973 in Hannover geborene Autor und Journalist Imre Grimm sehr schön beschrieben. Jürgen Schormann liest Allein zu Haus.
Woran liegt das eigentlich, dass bei Männern sofort der dünne Firnis der Zivilisation reißt, sobald die Familie aus dem Hause ist? Ich war kürzlich mehrtägig Strohwitwer. Die Haustür war kaum ins Schloss gefallen, da verwandelte ich mich in eine Mischung aus Alf und Quasimodo und humpelte grunzend zum Sofa, um es 3 Tage und Nächte lang nur im Notfall wieder zu verlassen. Bewährte Kulturtechniken der Moderne waren mir für 72 Stunden plötzlich unbekannt. Ausreichend Schlaf, vollständige Bekleidung, sinnfällige Ernährung, angemessene Körperpflege und regelmäßiges Lüften. Und das, wo ich doch in Anwesenheit meiner Familie selbstverständlich ein mustergültiger Gatte und Vater bin, pausenlos beschäftigt mit der Bewachung und Versorgung meiner Herde. Es ist, als schlummere tief im Manne ein charakterlich ungefestigter Faulpelz mit mangelnder Impulskontrolle, der sofort die Kontrolle übernimmt, wenn sich die Gelegenheit bietet, folgenlos zu schlemmen oder zu schlafen. Netflix und Lieferando wurden extra für Strohwitwer erfunden. Männer sind ja im Grunde Löwen, die von der modernen Gesellschaft zur Teilhabe gezwungen werden. Nur wenn die moderne Gesellschaft, das heißt die Familie, weg ist, dann darf der Mann ganz im Sinne seiner steinzeitlichen Disposition leben. Er liegt herum und hat eine Meinung. Gelegentlich lässt die Frau des Hauses eine Liste von Dingen zurück, die in ihrer Abwesenheit theoretisch zu erledigen sind. Und diese Anweisungen unterteilen sich für mich in drei Kategorien. Kategorie 1 macht Spaß. Das mache ich als erstes. Kategorie 2 müsste eigentlich sein, aber da quatsch ich mich irgendwie raus. Und Kategorie 3, da kann man so tun, als ob ein wichtiges Werkzeug fehlt. Bei Wikipedia steht unter dem Stichwort Strohwitwer, die Beziehung besteht weiter, eine Fortsetzung des gemeinsamen Lebensalltags ist zu erwarten. Das ist im Kern sehr erfreulich, hängt aber natürlich davon ab, ob es dem Strohwitwer rechtzeitig gelingt, die Spuren seines Müßiggangs zu tilgen. In meinem Fall war es knapp, ist aber gut gegangen.
Jürgen Schormann las Allein zu Haus aus dem 2021 beim Zu Klampen Verlag erschienenen Buch über Leben in Deutschland.
Pizzaschachtel schlafe ich ein, Pizza wird auch mein Frühstück sein. Neben der Pizzaschachtel wache ich auf, 5 Stücke noch, die heb ich mir auf. Strohwitwer, ich bin Strohwitwer, meine Frau ist verreist mit Hund und Kind. Strohwitwer, ich bin Strohwitwer, ich mach was ich will, weil Frau, Hund und Kind erst in ein paar Tagen wieder da sind. In der Pizzaschachtel sitze ich hier, ich zähle die Stücke 1, 2, 3, 4. Nach dem Abendbrot müssen es noch 2 sein. Neben der Pizzaschachtel schlafe ich ein. Strohwitwer, ich bin Strohwitwer, meine Frau ist verreist mit Hund und Kind. Strohwitwer, ich bin Strohwitwer, ich mach was ich will, weil Frau, Hund und Kind erst in ein paar Tagen wieder da sind. Ich wache auf, circa um 1, Anzahl der Pizzastücke keins. Kein Kindergeschrei, kein Hundebellen, keine Frau, ich bin frei. Ich muss nur neue Pizza bestellen. Strohwitwer, ich bin Strohwitwer, meine Frau ist verreist mit Hund und Kind. Strohwitwer, ich bin Strohwitwer, ich mach was ich will, weil Frau, Hund und Kind erst übermorgen wieder da sind.
Wir machen heute einen Ausflug nach Springe. Die 30.000 Einwohner starke Stadt ist nicht nur das Tor zum Deister, sondern hat auch eine feine historische Altstadt neben einem berühmten Mitbürger. Die Rede ist von Heinrich Göbel. Unser Redakteur Stefan Rückener geht der Frage nach, ob Göbel zu Recht geehrt wird.
Die Diskussion um die Energiesparlampen rückt so bei manchem erstmal wieder ins Bewusstsein, was für eine tolle Erfindung das elektrische Licht doch eigentlich ist und dass dessen Erfindung noch gar nicht so lange zurückliegt. Wie sehe unser Leben ohne Herrn Edisons Erfindungen aus? Oder war es am Ende gar nicht Thomas Alva Edison, der Amerikaner, der die Welt veränderte? Wenn es nach einem nicht unbeträchtlichen Teil der hannoverschen Regionsbewohner ginge, dann läge die Wiege des Lichts in Springe bei einem gewissen Herrn Heinrich Göbel.
Ja, Heinrich Göbel ist in Springe geboren und wanderte aber schon 1849 nach Amerika aus. In Springe hatte er einen kleinen Laden und hatte dort schon mit Glühlampen experimentiert. Als aber in Amerika Edison 1879 das Patent für eine elektrische Glühbirne zugesprochen bekam, kommt es zu einem Prozess. Göbel behauptete nämlich, die Glühlampe schon früher erfunden zu haben. Er hatte angeblich schon 1854, also Jahre vor Edison, mit einem verkohlten Bambusfaden und einer Eau de Cologne-Flasche eine Glühbirne gebaut, um seine Wohnung zu erhellen.
Bis in die 50er Jahre des letzten Jahrhunderts war Heinrich Göbel der unumstrittene Erfinder des Lichts aus Springe. Und inzwischen ist es nicht mehr so ganz unumstritten, dass er das Licht tatsächlich erfunden hat, das elektrische natürlich.
Nun, es gab ja keine Beweise und an der Beschreibung der Konstruktion tauchten große Zweifel aus. Es gab einen Riesenprozess und am Ende siegte dann letztlich gesehen Edison mit seiner Glühbirne.
Es gab Zeiten, da hat die Stadt Springe voll auf Herrn Göbel gesetzt. Es gibt Denkmäler, gleich zwei davon. Es gibt eine Göbel-Bastei, es gibt alles Mögliche. Tja, war der Mann nun ein bedeutender Mann oder gar ein Betrüger, auf den die Stadt da gesetzt hat?
Naja, es gibt ja nun keine Beweise oder eindeutige Aussagen, aber es ist doch gut, dass der hübsche Deisterort Springe, außer für den Saupart, auch durch eine eventuelle Legende bekannt geworden ist. Und überhaupt, die eigentliche Kraft hinter den Patentprozessen waren natürlich die Glühlampenhersteller, die mit Göbel als Galionsfigur das Edison-Patent kippen wollten. Heinrich Göbel aus Springe mag nicht der Erfinder der Glühlampe gewesen sein oder auch vielleicht doch. Ein Betrüger war er jedenfalls nicht und einige seiner anderen Erfindungen, die er gemacht hat, rechtfertigen es durchaus, dass er von den Springer Bürgern geehrt wird und gut für den Tourismus ist es allemal.
Wenn Sie, liebe Hörer, also mal wieder richtig Lust auf schöne Natur am Deister haben, dann suchen Sie doch einfach mal nach Heinrich Göbels Denkmal in Springe. Und wenn Sie es dann mit einem Schmunzeln betrachten, ist das auch nicht so schlimm. Ein Ausflug in den Deister ist immer ein Vergnügen.
Meine Glühbirne im Bad ist heute Morgen durchgeknallt. Der Schlag, dem sie erlag, verlöschte ihre Lichtgestalt. Als ich sie anmachte, wusste ich gleich, wir haben den direkten Draht. Sie hat nicht lang geflackert und die Fassung bewahrt. Sie träumte vom Urlaub, am liebsten im Watt. Ich hab die Leuchtzeichen der Liebe nie richtig erkannt. Und darum ist sie heute Morgen mit Wolfram durchgebrannt. Auf dem Weg zum Altglascontainer gab ich ihr einen Kuss. Ihre Liebe war glühend und heiß und kurz Schluss. Ich werde im Dunkeln sitzen, bis ich verschimme. Sie schreibt nie mehr, ich lieb dich in den Himmel.
Noch ein letztes Mal beschäftigt sich unser Ostpreuße vom Dienst mit altem Brauchtum. Heute hören wir etwas über die schöne Sitte des Polterabends.
Verehrte Hörerinnen und Hörer, mit dem Ereignis Polterabend bewegen wir uns auf bekanntem Gelände. Der Brauch, dem Brautpaar am Abend vor der Hochzeit Glücksbringer, nämlich zerdeppertes Porzellan, vor der Tür zu poltern, denn Scherben bringen ja bekanntlich Glück, ist auch heute noch verbreitet. Allerdings, da die meisten Mitbürger in Städten leben, gibt es meistens abgespeckte Versionen. Ich weiß das aus eigener Erfahrung. Wir wohnten in einem Mehrfamilienhaus im zweiten Stock in der Stadtmitte. Im schmalen Hauseingang war kein Platz für Berge von Scherben, und sie mussten bald wieder weggeräumt werden, weil man den Mitbewohnern nicht zumuten konnte, zwischen den Scherben herumzustaxen. Wie das Ganze damals auf dem Lande zuging, berichtet wieder Karla Karasch. Austragungsort 1. Das Innere des Hauses. In einer Ecke der guten Stube wurde der Brautwinkel eingerichtet. Dort wurden zwei Stühle aufgestellt und mit Girlanden aus Oleander und Lorbeer umwunden. In diesem Brautwinkel empfingen Braut und Bräutigam die Gäste. Auf einem großen Tisch wurden die Geschenke, die dem Paar dargebracht wurden, ausgebreitet. Beim Überreichen der Geschenke wurden selbstgemachte Gedichte vorgetragen oder Lieder gesungen, die auf gute Eigenschaften der Brautleute, aber auch auf kleine Schwächen oder Eigenarten der Brautleute anspielten. Die Gäste, die wurden mit einem Imbiss bewirtet. Austragungsort 2. Der Hauseingang. Draußen vor der Tür wurde feste gepoltert. Die Dorfjugend hatte schon am Nachmittag die Scherbeltonnen, die auf jedem Hof hinter der Scheune zu finden waren, geleert. All der Schamor wurde auf Schubkarren geladen und zum Hochzeitshaus gefahren. Dort wurden abends dann die alten Töpfe und Kannen und Flaschen unter großem Geschrei gegen die Haustüre geballert. Oft wurde den Radaumachern ein Stückchen Hochzeitsfladen oder ein Schnaps herausgereicht. Das Gepolter hatte für das Paar handgreifliche Konsequenzen. Es musste am Hochzeitstag früh heraus aus den Betten. Je größer aber der Scherbenhaufen war, desto mehr Glück sollte dem jungen Paar beschieden sein.
Freiheit ist das höchste Gut, das hört man allgemein. Jeder strebt, frei zu sein. Trotzdem hat die Freiheit auch ein anderes Gesicht. Ist man frei, will man's nicht. Frauen erkennen immer genau, die Freiheit ist manchmal schwer. Jagen die Männer zum Standesamt hin, wenn es sein muss, mit einem Gewehr. Schließlich wagt der Mann den Sprung nach vorn, und dann erkennt auch er, das ganze Junggesellenleben ist ein Polterabend, und eines Tages ist er Gott sei Dank vorbei. Denn dieser vielgerühmte, endlos lange Polterabend ist nur die Vorbereitung auf den Monat Mai. Dann kann man endlich wie ein Siebenschläfer schlafen und wie ein Tausendfüßler gehen und mit geschlossenen Augen sehen. Ich freu mich heut schon auf den Abend nach dem Polterabend, denn der wird schön.
Ja, der wird schön.
Der wird erst schön.
Frauen sind für uns Junggesellen reinste Theorie. Sie für uns, wir für sie. Praxis ist zwar reizend, aber stets bleibt ein Problem. Groß und klein, je nachdem. Liebt sie mich nicht,
vielleicht aber doch. Warum ist sie oft verreist? Was soll ich tun, wenn sie rot wird? Und was, wenn sie bös wird? Und was, wenn sie beißt? Ja, da gibt's nur eine Antwort drauf. Und diese Antwort heißt: Das ganze Junggesellenleben ist ein Polterabend. Und eines Tages ist er Gott sei Dank vorbei. Denn dieser vielgerühmte, endlos lange Polterabend ist nur die Vorbereitung auf den Monat Mai. Dann kann man endlich wie ein Siebenschläfer schlafen
und wie ein Tausendfüßler gehen und mit geschlossenen Augen sehen. Ich freu mich heute schon auf den Abend nach dem Polterabend, denn der wird schön.
Ja, der wird schön.
Der wird erst schön.
Könnte so ein Marsmensch mal zu uns heruntersehen, würde er nichts verstehen. Und er würde sagen, euer Junggesellenheer macht sich's nur selber schwer. Hat einer eine, will er die nächste, dann ist grad keine da. Die hat zwei Kinder und die einen Bräutigam, die eine hübsche Mama. Was ist bloß der Sinn und Zweck davon? Und ich muss sagen, ja,
ja, das ganze Junggesellenleben ist ein Polterabend. Und eines Tages ist er Gott sei Dank vorbei. Denn dieser vielgerühmte, endlos lange Polterabend ist nur die Vorbereitung auf den Monat Mai.
Dann kann man endlich wie ein Siebenschläfer schlafen und wie ein Tausendfüßler gehen und mit geschlossenen Augen sehen.
Ich freu mich heute schon auf den Abend nach dem Polterabend, denn der wird schön.
Ja, der wird schön.
Ja, der wird schön.
Ja, der wird schön.
Der wird erst schön, schön.
Mittlerweile hat es wieder Einzug gehalten in die Supermarktregale, das Vogelfutter. Haben Sie eine Ahnung, wie viel die Deutschen jährlich ausgeben für Meise, Sperling und Co.? Rund 20 Millionen Euro. Gleichzeitig wird aber immer wieder darüber diskutiert, wie sinnvoll oder unsinnig es ist, den heimischen Vögeln zusätzlich Nahrung zu servieren. Die Meinungen reichen von gar nicht bis ganzjährig. Der NABU, Kreisverband Hameln-Pyrmont, hat dazu eine klare Meinung. So der erste Vorsitzende Günther Blötz.
Der NABU sagt eigentlich, eine ganzjährige Fütterung ist nicht das, was man als Naturschutz betrachtet. Denn die Natur ist kein Freiluftzoo. Man sollte also schon der Vogelwelt überlassen, dass sie sich nach Möglichkeit weitgehend natürlich ernährt. Man hat festgestellt, dass die Winterfütterung den Vogelbestand an sich nicht garantieren kann. Denn an diese Futterhäuser gehen von unseren Vogelarten nur 10 bis 15 Arten. Und das sind nicht die Gefährdeten.
Stark gefährdet sind zum Beispiel das Braunkehlchen, der Kiebitz, der Wiedehopf oder der Steinkauz. Da seien ganz andere Maßnahmen erforderlich, sagt Blötz.
Also wir müssten durchaus überlegen, inwieweit ist es sinnvoll, unsere Hecken abzurasieren? Inwieweit ist es sinnvoll, dass unsere Landwirtschaft so weitermacht wie bisher? Dass Stoppelfelder nach 2 Tagen nicht mehr vorhanden sind, das war früher wirklich eine ganz wichtige Maßnahme der natürlichen Winterfütterung. Und jeder Einzelne kann dazu beitragen, dass er seinen Garten nicht so penetrant aufräumt. Dass er eben die Spätblüher stehen lässt, denn da sind Samen drin, die werden den ganzen Winter über dann dankbar angenommen. Und zum Thema Vorgärten, da muss ich schon sagen, ich habe schon graue Haare, aber wenn ich teilweise diese Steinwüsten in den Vorgärten sehe, also das ist eine ganz fürchterliche Entwicklung.
Also, die beste Hilfe für unsere Vögel ist ein lebendiger, naturnaher Garten. Zum Beispiel ernähren sich mehr als 60 Vogelarten von Holunder und Eberesche. Winterfütterung, ja, aber in Maßen, sagt Blötz. Und natürlich gibt es einiges zu beachten beim korrekten Füttern.
Also man sollte seine Futterstation so in mindestens 2-3 Etagen aufbauen, vom Meisenknödel über die Futterstelle, und bitte bei den Futterhäusern darauf achten, dass man das Futter nicht einfach auf eine Fläche streut, wo die Vögel dann zwischenkoten können, sondern es sollte aus Silos kommen. Also dass das Futter, was sie verzehren, also auch wirklich nicht belastet ist. Und dann bitte sehr auch an die Rotkehlchen denken und an den Zaunkönig. Die brauchen Mohn. Oberlecker ist zum Beispiel in Öl leicht getränkte Haferflocken, dass man die ausstreut. Und die Amsel liebt Äpfel. Also wenn sie irgendwo einen Apfel haben, der vielleicht eine Stelle hat, legen sie den an den Futterplatz und sie kriegen Dankesbriefe.
Heimische Vögel im Garten oder auf dem Balkon zu beobachten, ist manchmal besser als Fernsehen. Im Winter darf gefüttert werden, sagt Günter Blötz vom NABU Kreisverband Hameln-Pyrmont. Noch besser ist aber ein naturnaher Garten, wo die Piepmetze auch im Winter noch genug Nahrung finden.
Sing, Nachtigall, sing, ein Lied aus alten Zeiten. Sing, Nachtigall, sing, rühr mein müdes Herz. Sing, Nachtigall, sing, von tausend Seligkeiten. Sing, Nachtigall, sing, sing vom Liebesschmerz. Als der Liebste mich besessen, sang süß und bang. Als der Liebste mich vergessen, schwiegst du so lang. Ach, sing, Nachtigall, sing, ein Lied aus alten Zeiten. Sing, Nachtigall, sing, bring mein Glück zurück, bring mir mein Glück zurück. Sing, Nachtigall, sing, von tausend Seligkeiten. Sing, Nachtigall, sing, sing vom Liebesschmerz. Als der Liebste mich besessen, sangst süß und bang. Als der Liebste mich vergessen, schwiegst du so lang. Ach, sing, Nachtigall, sing, ein Lied aus alten Zeiten. Sing, Nachtigall, sing, bring mein Glück zurück, bring mir mein Glück zurück.
Auch unser Tipp für Verbraucher beschäftigt sich heute mit der lieben Vogelschar. Es geht allerdings um deren Hinterlassenschaften. Wie man Vogelkot ökologisch beseitigt, das sagt uns nun Marita Kalmbach-Lies.
Spatzen, Meisen, Amseln und andere Vögel bereiten uns viel Freude, wenn sie Mücken vertilgen und uns morgens mit ihrem Gesang wecken. Weniger schön sind die zahlreichen Häufchen, die sie auf Fensterbrettern, Balkongeländern, Terrassen und Wegen hinterlassen. Flecken von Vogelkot lassen sich einfach und fast immer rückstandslos mit Essig beseitigen. Geben Sie einfach etwas Tafelessig oder Apfelessig unverdünnt auf einen Lappen und wischen Sie damit die Hinterlassenschaften weg. Bei größeren zu reinigenden Flächen empfiehlt es sich, den Essig auch in eine Sprühflasche zu füllen und nach dem Einsprühen mit einem Lappen abzuwischen. Der Essig entfernt nicht nur den Kot, sondern auch daraus resultierende Flecken und Verfärbungen.
Mit wenig Aufwand große Effekte erzielen, das kann man mit kostengünstigem, aber vielseitig einsetzbarem Tafelessig. Entnommen ist der Tipp dem 2023 bei Smarticula erschienenen Buch »Fünf Hausmittel ersetzen eine Drogerie«.
Would you like to ride in my beautiful balloon? Would you like to ride in my beautiful balloon?
We could float among the stars together, you and I.
For we can fly,
we can fly.
Up, up and away.
Und nun haben wir noch einen Veranstaltungshinweis für Sie. Der Seniorenbeirat der Stadt Bad Pyrmont bietet am Montag, den 28. Oktober, eine weitere Veranstaltung der Reihe Fit am Steuer, mobil bleiben im Alter an. Von 9 bis ca. 12 Uhr gibt es Informationen zu technischen Neuerungen und Änderungen in der Straßenverkehrsordnung. Außerdem besteht die Möglichkeit zur Fahrprobe. Veranstaltungsort ist die Fahrschule Wolf Zetzschke in der Hagener Straße 15 bis 17 in Bad Pyrmont. Die Informationsveranstaltung wird von der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont Holzminden und der Kriminalprävention unterstützt und ist kostenlos. Wer sich allerdings dazu entschließt, eine Fahrstunde zu nehmen, bezahlt 30 Euro. Um Anmeldung bei der Stadt Bad Pyrmont bis zum 21. Oktober wird gebeten. Die Telefonnummer lautet 05281 949302.
A long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance that I could make those people dance, and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I'd deliver. Bad news on the doorstep, I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride, but something touched me deep inside the day the music died. So bye-bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, "This'll be the day that I die. This'll be the day that I die." Did you write the book of love? And do you have faith in God above? If the Bible tells you so, do you believe in rock and roll? Can music save your mortal soul? And can you teach shoes? Man, I dig those rhythm and blues. I was a lonely teenage bronc and buck with a pink carnation and a pickup truck. But I knew I was out of luck the day the music died. I started singing, "Bye, bye, Miss American Pie." Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And singing, "This'll be the day that I die. This'll be the day that I die." Now for 10 years we've been on our own, and moss grows fat on a rolling stone. But that's not how it used to be. When the jester sang for the king and queen in a coat he borrowed from James Dean, and a voice that came from you and me. Oh, and while the king was looking down, the jester stole his thorny crown. The courtroom was adjourned, no verdict was returned. And while Lennon read a book on Marx, the quartet practiced in the park, and we sang dirges in the dark. Day the music died. We were singing, "Bye, bye, Miss American Pie." Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys were drinking whiskey and rye, and singing, "This'll be the day that I die. This'll be the day that I die."
Verabschieden uns von Ihnen wieder mit einem schönen Spruch für Sie. Ich wünsche dir sonnige Gedanken, auch wenn's draußen regnet. Und bis die Sonne wieder scheint, einen schönen Zeitvertreib. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund bei heißem Tee und heißer Suppe. Das wünscht Ihnen Jens-Peter Groth, wo immer Sie uns zuhören.
Thank you. Ich träume so gern bei leiser Musik. Ich träume so gern bei einem Lied. Denn bei jedem Akkord, jedem zärtlichen Wort, merke ich, wie der Alltag entflieht. Ich träume so gern bei leiser Musik ein bisschen von Liebe und vom Glück. Und auf einmal geschieht ein Wunder mit mir und ich träum bei Musik von dir.
Matches are falling, 'cause you've taken her away. And though it really hurts me so, there's something that I've got to say. Take good care of my baby. Please don't ever make her blue. Just tell her that you love her. Make sure you're thinking of her in everything you say and do. I'll be with you, so take good care of my baby. Be just as kind as you can be. And if you should discover that you don't really love her, just send my baby back home to me. Oh, take good care of my baby. Be just as kind as you can be. And if you should discover